Das ist Mikros Dynamis auf DWG Radio. Heute mit Alexander Schmidt.
Hoffnung für jede Ehe ist heute das Titelthema. Zu Beginn dieser Sendung spricht Inka über ihre eigenen Erfahrungen und sie skizziert dabei verletzlich und schonungslos ehrlich die Problematik, die vor wenigen Jahren beinahe zum Aus ihrer Ehe mit Jeremy geführt hatte. Inka spricht nicht nur über dieses Thema, sondern sie bloggt, schreibt Bücher, sie betreibt die Homepage inkahammond.de und sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. All das macht sie, um Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu unterstützen.
Ja, hallo, ich bin die Inka. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Jeremy. Wir haben 4 Kinder. Und Jeremy hat die Organisation Free Indeed gegründet. Mit anderen Männern zusammen. Und das Ziel von dieser Organisation ist, Männern und auch Frauen aus ihrer Pornografiesucht herauszuhelfen. Aber zu dieser ganzen Sache gibt es noch eine andere Seite, nämlich die Ehefrauen, die darunter leiden, dass ihre Männer pornografieabhängig sind. Und ich habe das selber erlebt in unserer Ehe. Und es ist mir so ein Anliegen und ich habe so eine Sehnsucht, dass Frauen das erleben, was ich erleben durfte, nämlich dass Jesus das zerbrochene Herz heilt und dass er in eine Ehe reinkommen kann und Vergebung schenken kann. Das bewegt mich total, weil das so viel größer ist als ich und so viel größer als wir. Das ist was, was man aus eigener Kraft gar nicht schaffen kann. Und ich möchte ein bisschen davon erzählen, wie unsere Geschichte ist. Als ich meinen Mann kennenlernte als 19-jährige junge Frau, war ich hin und weg, er war perfekt, sah gut aus. Wir haben uns an der Bibelschule kennengelernt, er konnte die Bibel, er war zuvorkommend, er war ein Gentleman, er hat mich wirklich umworben und ich habe einen Volltreffer gelandet in jeder Hinsicht und war überglücklich, als er mich auch gefragt hat, irgendwann 2 Jahre oder 3 Jahre später, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich hätte im Traum nicht gedacht, dass dieser Mann, der so perfekt daherkam und so einen guten Ruf auch hatte, dass er so ein dunkles Geheimnis hat, nämlich seine Sucht nach Pornografie. Er hat es mir mal gesagt in unserer Verlobungszeit, dass er ein Problem damit hat, aber ich konnte mit dem Begriff Pornografie auch nicht wirklich was anfangen. Es hat mir nicht wirklich was gesagt und ich konnte auch nicht verstehen, wie man abhängig sein kann davon und habe das auch immer wieder beiseite geschoben und habe nach 10 Jahren unserer Ehe herausgefunden, dass mein Mann diese gesamte Zeit mich betrogen hat mit diesem pornografischen Material, mit Filmen, mit Bildern, was auch immer. Und das war für mich wie ein Schock. Es kam so in diesen 10 Jahren immer mal hoch, dass ich durch Zufall Bilder gefunden habe auf dem Computer, dass er es mir mal gebeichtet hat und so Kleinigkeiten und es war dann eine Zeit lang schlimm und schwierig für mich, aber ich habe es dann auch immer wieder weggeschoben und dachte, das ist nur so punktuell, ich konnte mir gar nicht vorstellen und ich wollte auch nicht wahrhaben, dass es eine tatsächliche Realität ist, dass mein Mann da täglich damit zu kämpfen hat. Das wollte in meinen Kopf einfach nicht rein. Und als es dann rauskam, dass es tatsächlich über Jahre fast täglich passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und wirklich das erste Mal, wo es mich so richtig getroffen hat, war, als mein Mann schon frei war, als er von losgekommen ist von der Pornografie und Zeugnis gegeben hat in unserer Gemeinde und ich oben im Mithörraum war mit meinen Kindern, die noch klein waren und es war ein Gewusel um mich um und ich habe auch nur Fetzen von diesem Zeugnis mitbekommen. Aber mit einem Mal war das so eine furchtbare Scham da. Ich habe mich so geschämt für meinen Mann und für das, was uns passiert ist. Ich habe mich geschämt, dass ich es nicht erkannt habe. Ich habe plötzlich einfach so eine wahnsinnige Last von Scham gehabt. Und mich hat dann auch eine Frau angesprochen, eine andere Mutter, die mit mir in diesem Mithörraum war, die mich gefragt hat, ist dir das nicht unangenehm, wenn dein Mann darüber redet? Und ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber ich weiß nur noch, dass es mich furchtbar belastet hat in dem Moment. Und das war so für mich der Anfang, wo ich das so richtig realisiert habe, was da eigentlich abgelaufen ist, diese ganzen Jahre in unserer Ehe. Und es war für mich dann auch ein Prozess zu vergeben und damit das anzunehmen und nicht den Finger zu zeigen auf meinen Mann. Und ich stehe ein Stück weit auch noch in diesem Prozess drin. Es ist noch nicht hat noch nicht aufgehört, aber ich habe in diesem Prozess der Wiederherstellung auch unserer Ehe und in diesem Prozess der Vergebung erfahren, wie Jesus diese Scham, diese furchtbare Scham, die in dem Moment auf mir gelastet hat, wie Jesus die zerbrochen hat. Und wie er auch mir zugesprochen hat, das ist nicht meine Last, ich muss das nicht tragen. Und ich habe so eine Sehnsucht und so eine, eine Hoffnung für viele Frauen, dass die genau das auch erleben dürfen, wie Jesus in die Ehe reinkommt, in diese Beziehung und in diese Scham, in diese Last, die die Ehefrauen automatisch mittragen, wenn der Mann in Pornografie verstrickt ist. Und dass Jesus da reinkommt und das zerbricht und die Beziehung wiederherstellen kann und vor allem das zerbrochene Herz der Frau heilen kann. Und aus diesem Grund habe ich einen Kurs geschrieben für Free Indeed, speziell für Ehefrauen, die genau darunter leiden, unter dieser Scham, unter dieser Last, auch unter diesem Unverständnis, diese Wut, die Trauer, was da alles an Gefühlen hochkommt. Es ist so wichtig, dass wir als Frauen das nicht ignorieren, nicht wegschieben, nicht unter den Teppich kehren, sondern dass wir das anschauen und mit Jesus da durchgehen und uns heil machen lassen von ihm. Ich habe das erlebt, es ist tatsächlich möglich, was ich teilweise nicht für möglich gehalten habe, dass unsere Ehe wieder, dass da wieder Vertrauen herrschen kann, dass da wieder gegenseitiger Respekt herrschen kann und dass Jesus der Mittelpunkt sein kann. Und das, was ich erlebt habe, was wir erlebt haben, das möchten wir weitergeben als Hoffnungsschimmer, als Zuspruch für so viele Ehepaare da draußen und ich ganz speziell für die Ehefrauen. Und ich möchte dir einfach zusprechen, wenn du das jetzt hörst und wenn du da berührt bist und du spürst, ja, das bin ich, das erlebe ich auch gerade, dann möchte ich dich einladen, dass du dich mit mir auf diese Reise machst und dass du diesen Kurs machst und dass du erleben darfst, was ich erlebt habe, nämlich dass Jesus dein zerbrochenes Herz heil machen kann.
Sie hören DWG Radio.
Inka Hammond berichtet aus ihrem Leben und ihre Worte geben Hoffnung für Paare in ähnlichen Situationen. Wenn du ein dunkles Geheimnis in deinem Leben hast, worüber du reden möchtest, so scheue dich bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen, schreibe anonym oder ruf uns an. Wir sind für dich da, wir beten für dich, wir beten für gesunde Ehen, denn gesunde Ehen bilden das Fundament von gesunden christlichen Gemeinden. Und hier gibt es ja nun viel Gutes zu berichten. Hör dir doch einfach den nächsten Beitrag an und beantworte für dich selbst die Frage, ist Ehe ein Auslaufmodell? Die Ehe ist kein Auslaufmodell, das zeigen jüngste Studien. Wer die Bibel kennt, weiß, dass diese Form des Zusammenlebens ein Grundbaustein unserer Gesellschaft ist, den Gott so wollte. Er hat uns Menschen als Mann und Frau geschaffen und so begabt, dass wir uns ergänzen. Auch wenn heute immer mehr Ehen zerbrechen und Beziehungen unverbindlicher und beliebiger werden, so ist es doch eine Tatsache, dass das Modell Ehe nach wie vor hält und auch unsere Zeit überdauern wird. Aber schauen wir uns die Situation genauer an. Die Ehe hält, titelte vor kurzem eine große deutsche Wochenzeitung und meinte, nie zuvor war es so leicht, den Bund fürs Leben zu verlassen. Aber die meisten bleiben. Genau genommen sind es aktuell in Deutschland 2/3 der Ehen, die zusammenbleiben. Das sind 70 von 100 Ehen, 30 werden geschieden. Wie verschiedene Jugendstudien belegen, steht die Sehnsucht nach Partnerschaft, Verlässlichkeit und Familie auf der Rangliste der Werte junger Menschen immer noch unangefochten an erster Stelle. Statistiken zeigen, dass 2/3 der Ehen durch den Tod eines Partners enden und 3/4 aller Kinder mit beiden Eltern aufwachsen. Angesichts dieser erstaunlichen Zahlen wird es eigentlich Zeit, dass wir uns viel mehr damit befassen, was Paare zusammenhält, und aufhören, darüber zu jammern, wie schlimm doch alles ist. Doch was hält Paare zusammen? Menschen, die die Bibel kennen, wissen, dass Gott die Ehe als grundlegende Ordnung eingesetzt hat. Gott hat, so glauben Christen, den Menschen als Mann und Frau geschaffen und sie so begabt, dass sie einander ergänzen, insbesondere als Eltern ihrer Kinder. Auf diesem von Gott geschaffenen Fundament steht die Ehe. Mag sein, dass politische und gesellschaftliche Veränderungen und Weltanschauungen heute daran rütteln wie noch nie. Letztendlich können sie die von Gott eingesetzten Grundordnungen nicht verändern, viel eher entsteht durch jeden Versuch, sie zu verdrängen, eine neue Sehnsucht danach. Der Schöpfungsbericht der Bibel spricht von der Einsamkeit des ersten Menschen, dem Gott daraufhin eine Hilfe zur Seite gestellt hat. Das weist uns darauf hin, dass der Mensch an sich unvollständig ist und erst durch das Miteinander von Mann und Frau ganz wird. In diesem Zusammenhang fällt ein Vers der Bibel ganz besonders auf, wo es heißt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was nun Gott zusammengefügt hat, das darf der Mensch nicht trennen. Matthäus 19, Verse 5 und 6. Martin Buber, der bekannte jüdische Philosoph, hat davon gesprochen, dass wir Menschen auf das Du hin angelegt sind. In einer Ehe kommt genau das zum Ausdruck. Gleichzeitig steht das Paar im Dienst der Kinder, die ihre beiden Eltern mehr brauchen als alles andere. Es ist die sogenannte Schöpfungsordnung, von der Christen überzeugt sind und die sich auch bis heute bewährt. Die Ehe ist Teil der Liebe Gottes. Im Brief an die Epheser werden Männer dazu aufgefordert, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Epheser 5, 32. Eine Ehe zwischen Mann und Frau ist eingebettet in die Liebe des Schöpfer und Erlöser Gottes zu uns Menschen. Die Art, wie Gott liebt, wird zum Maßstab der Liebe zwischen uns Menschen. Deshalb beruhen unsere Ehen nicht nur auf wandelbaren menschlichen Gesetzen, sondern auf dem festen Fundament der Liebe Gottes. Das sehen wir spätestens in unserer Zeit, wo sich bereits vieles verändert hat und immer noch weiter verändert, auch und vor allem im Bereich der Gesetze. Was jedoch Bestand hat, ist im Absoluten gegründet, das heißt in Gott, von dem wir als Christen wissen, dass er Liebe ist, und das ist auch in der Ehe der Fall. Liebe schenkt und verpflichtet sich. Beides ist wichtig, damit das Leben sich darin entfalten kann. In diesem Sinn geht Gott uns Menschen mit seinem Beispiel voran und wir sollen ihm folgen. Dass auch die Verfassung unserer europäischen Länder die Ehe schützt, zeigt, dass der Staat an stabilen Verhältnissen interessiert ist. Deshalb ist es auch notwendig, dass wir den Wert der Ehe in unseren modernen Gesellschaften verteidigen. Viele Christen leisten bereits einen wichtigen Beitrag für die Zukunft kommender Generationen, indem sie sich dem Zeitgeist verweigern und den Wert der Ehe verteidigen. Eine Nachrichtenagentur schreibt: Sie wollen alt werden, sie wollen lange gesund bleiben, sie wünschen sich ein erfülltes Sexualleben, sie möchten glücklich sein, dann folgen sie modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen und heiraten sie. Denn damit steigen ihre Chancen, dass sie all das finden. Heute wissen wir, welche Folgen die grundlegenden Änderungen des Ehe- und Familienrechts, des Sexualstrafrechts und der Gesetzgebung zu Pornografie und Abtreibung mit sich gebracht haben. Als diese Gesetze verabschiedet wurden, konnte man das alles nur vermuten. Inzwischen ist jedoch mehr als bekannt, wer Recht behalten hat, auch wenn nur wenig von diesen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gelangt, weil die Massenmedien nur ungern darüber berichten. Es sind die Verteidiger der Ehe und der zeitlosen Werte, die Recht behalten. Im Buch »Der Segen von Ehe und Familie – Interessante Erkenntnisse aus Forschung und Statistik« von Thomas Schirmacher, herausgegeben im Auftrag von IDEA und des Instituts für Lebens- und Familienwissenschaften Bonn, sind viele dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengefasst. Was braucht eine gute Ehe? Erstens, bevor Sie heiraten, sollten Sie sich die Frage nach Ihren Bedürfnissen stellen und imstande sein, einzuschätzen, wie viel Nähe und Distanz, Konstanz und Abwechslung Sie als die Person, die Sie nun einmal sind, brauchen. Zweitens, Integration. Ihre Persönlichkeit muss in Ihrer Ehe ihren Platz finden, sonst werden unweigerlich Krisensituationen folgen. Bedürfnisse nach einer langen Leine, nach Abwechslung und Ordnung müssen respektiert werden, ehe sie zu einem Problemfeld werden. Drittens, kennen Sie das Buch »Die fünf Sprachen der Liebe«? In diesem Buch wird beschrieben, wie sehr es in einer Ehe darum geht, dass Sie die Sprachen der Liebe Ihres Partners verstehen. Ihre Liebe zu Ihrem Ehepartner muss sichtbar werden. Doch jeder von uns spricht in seiner Sprache der Liebe. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, die Sprache der Liebe des anderen zu verstehen. Wenn ein Mann zum Beispiel als Zeichen seiner Liebe immer den Abfalleimer zur Straße trägt, seine Frau sich aber schon lange nach einem schönen gemeinsamen Wochenende sehnt, so sprechen hier zwei Menschen ihre Sprache der Liebe, ohne sich zu verstehen. Viertens, Konfliktfähigkeit ist unerlässlich für eine gute Ehe. Das heißt, dass wir lernen müssen, unsere Bedürfnisse unserem Partner gegenüber zu äußern. Außerdem müssen wir lernen, Ja und Nein zu sagen. Wer das nicht kann, wird früher oder später unweigerlich in ein Dilemma geraten. Fünftens, mit allen vier Ohren hören. Aus jeder Aussage des Ehepartners kann ich vier Aspekte heraushören. Entweder höre ich die Sachinformation oder was mein Partner über sich aussagt, was er über unsere Beziehung sagt, oder ich höre einen Appell. Wenn ich alles nur als Appell höre, werde ich mich schwer damit tun, ihn zu verstehen. In Konfliktehen wird oft nur noch mit einem Ohr gehört. Hilfreiche Informationen dazu, wie Sie das ändern können, finden Sie in dem Buch »Miteinander reden« von Gary Roseberg. Sechstens, Gottesbild. Es ist wichtig, dass beide Ehepartner Gott als liebenden Gott kennen, der uns Würde verleiht, wie es in der Bibel steht. Wenn sich beide in einer Ehe bewusst sind, dass Jesus Schuld vergibt, uns leitet und tröstet, so ist das eine wichtige Grundlage für eine Ehe. Wo das nicht der Fall ist, kommt es oft zu übermäßigen Erwartungen, denen ein Ehepartner auf Dauer nicht zu entsprechen vermag. Thank you. Welch wundersame Liebe ist dies, meine Seele? Als ich hinabsank unter Gottes gerechtem Zorn, legte Christus seine Krone ab für meine Seele. Und wenn ich vom Tod befreit bin, werde ich seine Liebe zu mir besingen und durch die Ewigkeit werde ich weiter singen. Die Sendung geht hiermit zu Ende. Ich bin Alex Schmidt. Ich wünsche dir eine gute Zeit.